Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 30. August 2025. Wie Sie unschwer erkennen können, befinde ich mich aktuell nicht in meinem Zürcher Büro, sondern an einem Außenposten der Weltwoche-Redaktion hier mit herrlichem freiem Blick aufs Mittelmeer. Aber nicht, dass Sie denken, ich würde hier von einem Urlaub zum nächsten mich hangeln und hätte mich da gewissermaßen in die ewigen Ferien verabschiedet. Wir absolvieren hier eine Einladung. Es gibt ein nachgeholtes Geburtstagsfest unter Freunden. Und da sind wir natürlich dabei, allerdings nur für sehr, sehr kurze Zeit. Aber ich habe mir gedacht, warum nicht einen Hauch von mediterranen Flair hier als Hintergrundkulisse von Weltwoche Daily. Kürzlich waren wir ja im Oberengadin zugange, meine Bergpredigt zum Liberalismus, zum Freisinn in der Schweiz. Was sind die Themen in der heute erscheinenden deutschen Weltwoche? Die Schweiz ist mein Vorbild. AfD-Politiker Joachim Paul darf in Ludwigshafen nicht zur Wahl antreten. Ein Gespräch über Deutschland und die Demokratie von Roman Zeller. Und wir haben hier den Herrn Paul abgelichtet. Sie sehen es hoffentlich. Ich versuche Ihnen das noch ein bisschen besser darzustellen. Wir haben ihn hier abgebildet in Ludwigshafen, der AfD-Politiker, der die Schlagzeilen bestimmte. Ja, es ist ziemlich verrückt aus Schweizer Warte, was passiert in Deutschland gegenwärtig. Man kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Ein ehemaliger Bundesrat, Ueli Maurer, Schweiz, Ex-Finanzminister, Ex-Bundespräsident, hat gesagt, man müsse eigentlich für Deutschland an jedem Sonntag eine Kerze anzünden, dass es gut herauskomme. Viele deutsche Leistungsträger wandern jährlich zu Zehntausenden in die Schweiz aus. 270.000 Auswanderer zählt die Bundesrepublik jährlich. Das ist ein Misstrauensvotum, das ist eine Abstimmung mit den Füßen. Und man fragt sich, wann eigentlich reagiert das Raumschiff in Berlin? Völlig losgelöst, Major Tom hier ohne Bodenkontakt zur Wirklichkeit, das ist die Situation. Aber die Missstände, Sie kennen da meine Sicht. Ich bin ein alter Dialektiker, ein alter Hegelianer und neuerdings entdecke ich auch meine Wertschätzung für Theodor W. Adorno, wobei ich glaube, die Gefahr, dass ich jetzt gänzlich ins linke Lager abdrifte, die ist nicht gegeben. Ich bin eigentlich zeitlebens nie besonders politisch interessiert gewesen. Ich bin ein Eklektiker, ein Jäger und Sammler und ich habe mir die Ideen und die Gedanken und die Anregungen eigentlich immer dort zusammengeklaubt, wo ich sie am faszinierendsten gefunden habe. Ich halte nichts von Dogmen und diesen abgeschlossenen, schubladisierten Weltbildern. Aber wir waren bei der Dialektik. Und das ist ja im Grunde das immer Positive, was wir hier erwähnen können. Je gröber die Missstände, je offensichtlicher da dieses frenetische politische Tohuwabohu, desto näher rückt die Rettung, desto klarer sieht man ja, was falsch läuft. Und das war das Problem in den letzten 20, 30 Jahren in der Bundesrepublik. All diese Probleme hat man ja bereits gesehen in der Entstehung. Und es gab ja auch Warner, die das früher erkannt haben, zum Beispiel Thilo Sarrazin. Was hat der aufs Dach bekommen? Er hat nun Recht bekommen. Von Anfang an wäre er eine Aktie gewesen, hätte man damals in ihn investieren müssen. Die Weltwoche übrigens hat in Thilo Sarrazin in dem Sinn investiert. Wir haben ihn angefragt, ja, vor weit über 10 Jahren als Kolumnist für uns tätig zu sein, was wir mit großer Dankbarkeit hier an den hochgeschätzten Autor vermerken. Ich bin ja mit Thilo nicht in allen Fragen einig. Er kritisiert ja auch meine politische Verständigungsposition gegenüber Russland. Da hat er eine andere Auffassung, das respektiere ich selbstverständlich. Es gibt ja Meinungen, wo man unterschiedlicher Auffassung sein kann und man soll diese Debatten auch austragen. Im Zweifelsfall außenpolitisch rate ich natürlich den Lesern, sich an mir zu orientieren. Da können sie eigentlich nie falsch liegen. Aber eben diese Dialektik, und das ist das Interessante, dass jetzt eben in Deutschland die Demokratie durchbricht. Das ist so eine Art ein Demokratisierungsschub, den sie jetzt haben da mit all den verbundenen Geburtswehen und den Spannungen und der Hysterie jetzt mit dieser AfD. Das produziert natürlich Unsicherheit, das produziert auch eine Herausforderung für die machtgewohnten Alpha-Tiere, die natürlich mit Vehemenz sich an ihre Pfründen klammern, und im Journalismus entstellt sich auch das eine oder andere zur Kenntlichkeit. Ich habe ja hier sibyllinisch angedeutet, dass man heute in Deutschland ja nicht an einer privaten Veranstaltung teilnehmen könne, ohne dann gleich Stasi-mäßig bespitzelt zu werden. Die neuen Gestapo-Hauptquartiere, sie werden in den Zeitungsredaktionen aufgeschlagen. Aber einfach das jetzt mit augenzwinkernder Übertreibung gesagt, nicht, dass es dann wieder heißt, man wolle die Vergangenheit verharmlosen. Nein, man kann dieser Wirklichkeit zum Teil nur noch mit der Komödie beikommen. Und Sie haben es vielleicht mitbekommen, alle Zeitungen und Portale haben es aufgegriffen. Es gab da einen Geburtstag eines berühmten deutschen, sehr erfolgreichen, super erfolgreichen Unternehmers. Und da ist auch die Alice Weidel gesichtet worden. Und übrigens auch ich war dort, andere. Und der Spiegel, die deutsche, die Zeitung aus Hamburg, die hat davon Wind bekommen und Fragen gestellt, und ich habe nur einen Satz zur Antwort gegeben. Ich dachte, die Zeiten, als man in Deutschland private Veranstaltungen aus politischen Gründen bespitzelte, die seien unwiderruflich vorbei. Ist ja unglaublich, was da abgeht, auch wie niedrig letztlich dann und wie kleinkariert sich da diese Aufseher und Türsteher da der Öffentlichkeit gebärden. Aber eben, es kommt ja jetzt alles ans Licht, und es sind ja auch Verzweiflungsversuche, verzweifelte Bestrebungen jener, denen die Fälle davonschwimmen. Das ist heute die Bundesrepublik. Natürlich ein insgesamt anstrengendes Lebensgefühl, aber ich rufe unseren Lesern, unseren Zuschauern gerade in Deutschland zu, da muss man jetzt durch. Das ist gewissermaßen eine Übergangszeit, von der ich aber überzeugt bin, dass Deutschland gestärkt daraus hervorgeht. Das gäbe viele, viele Beispiele und Gründe, das weiter zu erläutern, aber das möchte ich an dieser Stelle nicht tun, sondern in der Vorschau weitermachen. Juwel im Weißen Haus, wie Melania Trump ihren Mann zum Erfolg verführt. Urs Gehriger mit einem politischen Porträt der First Lady, die ja auch wie der Amtsinhaber lange und zum Teil heute noch gerade in Europa unterschätzt wird. Ein anderer Blick auf die glamouröseste First Lady im Weißen Haus seit vielen, vielen Jahren. Wir Europäer sind die Dorftrottel der Welt. Marcel Gauchet, einer der großen Intellektuellen Frankreichs, zieht die Samthandschuhe aus. Jürg Altweg, unser Mann in Frankreich, hat den bedeutenden Intellektuellen, diese französische Geistesgröße, getroffen. Und da kommt jetzt also eine mitleidlose Standortbestimmung zur Europäischen Union, zu Europa, auch zu Frankreich. Und im Sinne könnte man, ja, im Sinne des Common Sense, im Sinne des gesunden Menschenverstandes, und dieser Marcel Gauchet benennt sehr viele Dinge, die nicht ausgesprochen werden oder zu wenig deutlich und zu wenig häufig ausgesprochen werden. Das müsste Sie sich unbedingt anschauen. Das sollten Sie lesen. Sehr, sehr interessant. Dann aber auf dem ganz anderen Spektrum der Themen Nahrungskette, Archäologie der Seele, Sigmund Freud und die Entdeckung Trojas. Sehr interessant. Der Wiener Psychoanalytiker und die Erforschung der Mythen, jetzt vor allem auch am Beispiel des archäologischen Sehnsuchtsobjekts Troja. Und ich beschäftige mich mit James Bond, das haben Sie auch im Daily schon mitbekommen, als James Bond seinen Erfinder killte. Schon interessant, Ian Fleming, man kennt ihn heute eigentlich nicht mehr so richtig, der Erfinder von James Bond ist ein selber sehr interessanter Zeitgenosse gewesen, aus reicher Familie, einer Unternehmerfamilie, einer Selfmade-Unternehmerfamilie. Sein Großvater hat ein riesiges Vermögen gemacht im amerikanischen Eisenbahnbau, allerdings aufgestiegen aus ärmsten schottischen Verhältnissen. Die Flemings waren neureich in Großbritannien, haben dadurch natürlich ihren Lebensstil überinszeniert. Der Vater von Ian Fleming, ein Musterschüler, könnte man sagen, dem alles zuzufliegen schien, Politiker in jungen Jahren, Freund von Churchill, dann allerdings im Ersten Weltkrieg gefallen, 1917, fast ganz am Schluss. Seine Frau Eve Sainte-Croix Rose galt als eine der glamourösesten und schönsten Frauen ihrer Zeit, auch ziemlich exaltiert. Und aus dieser Familie ist Ian Fleming hervorgegangen, über Jahrzehnte hinweg, immer im Schatten seines kleinen Bruders stehend. Aber dann, im Alter von 45 Jahren, entdeckte er seine Berufung als Thriller-Autor. Er erfand die Figur James Bond, ironischerweise zum Zeitpunkt einer persönlichen Lebenskrise, einer Midlife-Crisis, denn kurz vor seiner Heirat bekam er den Koller, sein Junggesellendasein. Er wollte es eigentlich nicht aufgeben und hat sich dann so dieses Alter Ego geschaffen, diesen Kumpel James Bond, mit dem er gewissermaßen in der Fantasie, in der Literatur sein Junggesellenleben fortsetzen konnte. Da ist natürlich viel von seiner eigenen Vita eingeflossen als Frauenschwarm. Ian Fleming war ein Mann, der erst aus Ausgaben der Literatur sammelte, aber auch Freundinnen mit hochrangigen Frauen und auch einigen der schönsten Frauen seiner Zeit Kontakt hatte. Der Katalog, wenn man so will, ist also bemerkenswert. Und ja, er hat dann auch natürlich seine Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg als Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes hier einfließen lassen. Die Bücher waren nicht von Anfang an ein Erfolg. Also erst nach ein paar Jahren, vor allem als der amerikanische Präsident John F. Kennedy eines seiner Bücher von Ian Fleming als ein Lieblingsbuch von ihm bezeichnete. Das hat dann natürlich sehr viel gebracht und auch die Filme. Eine unglaublich spannende Geschichte eines schönes Doré-Vertreters aus reicher Familie, der allerdings die Leistung und die Erwartung nie so erfüllte, dann als Thriller-Autor unglaublich Furore machte, aber genau zu dem Zeitpunkt, als eigentlich alles abhob und auch die Millionen da auf sein Konto flossen, ist er gestorben, abrupt, aufgrund einer bereits angeschlagenen Gesundheit, 70 Zigaretten pro Tag, eine halbe Flasche Gin, das hat sich dann gerecht. Ian Fleming und James Bond, ein ewiger Stoff, und ich habe das jetzt bearbeitet, aufgrund einer neuen Biografie, die da herausgekommen ist, akribisch recherchiert, und der Mensch lebt ja nicht nur von der Politik. Allein, was sind weitere Themen? Zwei Mittel gegen die AfD. Es gibt jetzt eine Fraktionsklausur der deutschen Regierung. Ja, es gibt im Grunde ein Mittel gegen die AfD. Man muss einfach eine bessere Politik machen und die Probleme lösen, die in Deutschland zu sehen sind. Auch da, die Tatsache, dass der Problemdruck jetzt so groß ist, sollte einen nicht in die Verzweiflung treiben, sondern das ist einfach Ausdruck der Tatsache, dass Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel vernachlässigt hat. Warum hat man es vernachlässigt? Weil es zu gut lief. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Ich habe ja eine Reihe von kritischen Zuschriften bekommen von Ihnen, weil ich mich dagegen das modische Merkel-Bashing gestellt habe. Und das provoziert mich natürlich, wenn man mich da herausfordert und sagt, Sie liegen völlig falsch. Ich glaube nicht, dass ich da völlig falsch liege. Aber man muss auch aufpassen, dass man mich nicht falsch versteht. Ich würde nicht sagen, dass Frau Merkel alles richtig gemacht hat. Sie hat sehr viele Fehler gemacht. Aber ich sage vor dem Hintergrund der Realität der deutschen Geschichte, ob einem das jetzt passt oder nicht, der ganzen Tatsächlichkeit, der immer noch nachhallenden historischen Abgründe und selbstverständlich auch das Umfeld, in das Deutschland eingebettet ist, vor diesem Hintergrund ist es meines Erachtens undenkbar, dass eine deutsche Regierung 2015, als sich diese Migrationsströme aus Syrien, aus einem Kriegsgebiet, in Bewegung gesetzt hatten, als die Griechen ja im Grunde ihre vertragliche Verpflichtung nicht wahrgenommen haben, die EU-Außengrenzen zu sichern, obwohl sie die Verträge unterschrieben haben, haben sie die einfach durchgewunken, weil eben dieses Grenzsicherungssystem der EU eine Fehlkonstruktion ist, genauso eine Fehlkonstruktion ist wie der Euro, der ja auch nicht gehen kann. Das kann ja nicht laufen, wenn Sie eine Währung haben, die über so unterschiedliche Wirtschaftsräume gestülpt wird, wie Deutschland, Portugal, Spanien, Süditalien. Das geht einfach nicht. Da muss man zahlen. Und wer zahlt am Schluss? Das sind natürlich die, die noch Geld haben. Und das sind im Moment noch die Deutschen. Warum will die EU unbedingt, dass die Schweiz da irgendwie eingetopft wird in dieses Gebilde? Ja, dreimal dürfen sie raten, weil sie eben Geld brauchen und weil sie merken, dass auch in Deutschland das Geld allmählich zur Neige geht. Also in dieser Situation mit allen deutschen Altlasten der Geschichte, da hätte jetzt einfach die Frau Merkel, Entschuldigung, keine GSG-9-Kommandos, Schäferhunde, Kevlarwesten und Wasserwerfer an die EU-Außengrenze oder an die deutschen Grenzen stellen können. Das geht einfach nicht. Stellen Sie sich mal vor, was los gewesen wäre mit diesen Bildern. Ich meine, die wären zusammengebrochen. Jetzt kann man das bedauern und kann sagen, das ist nicht die Aufgabe des Politikers, auf die Geschichte Rücksicht zu nehmen, aber meines Erachtens werfen sie Gegenstände, meines Erachtens wäre es zu viel verlangt von einer deutschen Regierung, in diesem Moment, in dieser spezifischen historischen Situation, das zu erwarten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das fürchterliche Unheil jetzt dieser Massenmigration hat natürlich auch eine ganze Menge von deutschen politischen Lebenslügen ins Rutschen gebracht. Und nicht zuletzt die Tatsache, dass sie heute in Deutschland wieder mehr Demokratie haben, dass es nämlich eine Partei gibt außerhalb des Mainstreams, außerhalb dieses Käseglockenkartells dazu Berlin, nämlich die AfD. Das ist ja auch das unfreiwillige Verdienst von Frau Merkel. Oder dass die deutschen Zeitungen plötzlich auf eine fast schon befreite Art und Weise über die Missstände im Zusammenhang mit der Migration reden. Ich meine, diese Missstände gab es zum Teil schon vorher. Die Ausplünderung des Sozialstaats ist kein neues Thema in Deutschland. Darüber haben Politiker mir gegenüber schon geklagt, vor über 20 Jahren. Aber damals war das einfach nicht erwünscht, dass man darüber geschrieben hat. Es war politisch nicht korrekt. Also in allem Schlechten, in allem Miserablen steckt auch sein Gutes. Und manchmal muss man einem Politiker auch dankbar sein, dass er etwas übertreibt, um so den Leuten die Augen zu öffnen. Sie sehen also, Weltwoche Daily, das ist ein dialektisches Gegenwartserkundungsprogramm. Wir bewegen uns da nicht einfach nur linear auf die Wirklichkeit zu, sondern wir versuchen das Ganze immer auch in der geistigen Verarbeitung zu spiegeln. Aber ich fürchte, dass es mir nicht gelingen wird, die Mehrheit von meinen Zuschauern davon zu überzeugen, dass das Grundproblem, wenn man so will, die Mutter aller Asylprobleme in Deutschland ist nicht Mutti Merkel, sondern die Mutter aller Asylprobleme in Deutschland ist die Europäische Union. Und tragischerweise hat Deutschland, hat Merkel versucht, etwas zu retten, was nicht zu retten ist, nämlich das völlig fehlkonstruierte Asylsystem von Schengen und Dublin. Aber das ist ihr eben nicht gelungen. Und so sind die Widersprüche, die Konstruktionsfehler der Europäischen Union in ihren Auswirkungen dann in Deutschland ganz besonders heftig zum Durchschlag gekommen. Und das ist natürlich schwer zu ertragen. Das sind auch fürchterliche Konsequenzen. Und noch immer werden zu viele von den Falschen ins Land gelassen. Der Staat scheitert im Grunde an seinen Aufgaben, auch in anderen Aufgaben. Und auch dies, so schlimm es sich anhört, so schlimm es ist, in jedem Missstand, in jeder Not rückt eben das Rettende näher, wie Hölderlin sinngemäß formuliert hat. Und das ist auch jetzt der Fall. Aus Schaden wird man klug. Die Deutschen brauchen vielleicht, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, immer ein bisschen mehr Schaden als andere, um daraus klug zu werden, weil sie natürlich ein überentwickeltes Selbstbewusstsein haben, weil sie sagen, wir schaffen das, wir schaffen es noch, auch wenn sie es nicht mehr schaffen. Wobei im Fußball haben sie es immer geschafft, haben sie es oft geschafft, 2-0 zurück, noch in den letzten 10 Minuten, dann haben sie das Spiel gedreht. Da ist also schon etwas dran an diesem deutschen, sagen wir mal, Extremismus der Finalen, doch noch sich irgendwie ins Ziel hinein robben können Qualität. Das ist gewissermaßen jetzt die sprachlich etwas umständliche Formulierung dessen, was ich hier eigentlich sagen wollte. Aber Bleiben wir zuversichtlich und hoffen wir, dass diese dialektische Betrachtungsweise, die ich hier an den Tag lege, sich auch durchsetzen möge. Sie wird sich durchsetzen, ich bin überzeugt, denn ja, der Mensch ist lernfähig, egal in welchem Land er lebt und wenn die Probleme einfach zu sehr drücken. Und sie müssen einfach drücken, man darf einfach nicht zu viel erwarten von der Politik, schon gar nicht. Dann ist eben auch die Lösung in greifbarer Nähe. Aber darüber werden wir diskutieren. Schreiben Sie mir und freue mich darauf, auch wieder zu antworten in meiner Sendung. Wir führen ja auch ein Gespräch untereinander. Übrigens am 15. September in Neuss, weltwoche.de/neuss, haben Sie die Gelegenheit, live an einem Vortrag von mir dabei zu sein. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus schweizerischer Sicht. Melden Sie sich an, würde mich freuen. Auch da haben Sie die Gelegenheit, dann Fragen zu stellen, auch zu Themen, die ich hier in unseren Sendungen anspreche. Ich freue mich auf Sie in Neuss, Nordrhein-Westfalen. Interessant jetzt auch politisch. Noch regieren wir, die Sozialdemokraten. Mal sehen, wie lange das geht, wie lange das dauert. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's mit der Vorschau aufs E-Paper für Deutschland. Ich wünsche Ihnen hier mit einem letzten herrlichen Blick auf die Palmenwelt des Mittelmeers beim nun langsam sich einstellenden Altweibersommer, glaube ich, heißt das, wenn die Temperaturen nicht mehr so heiß sind. Wobei der Schweiß läuft auch mir jetzt schon allmählich in Strömen herunter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sende Ihnen ein bisschen Sonne in die Stube, da etwas in den Permafrost, vor allem auch der deutschen Politik. Bis bald, bis gleich, wir melden uns zurück.